Was geht, Basketball-Fam? Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Ein Court, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite, wie immer, der gute Tim. Grüß dich.
Moin, Mahlzeit, bienvenue.
Wir sind jetzt mittlerweile schon bei der 5. Episode unserer Vorschau auf die NBA-Saison 2021-2022 angekommen. Und so langsam lösen wir uns so von den Plätzen der Teams, die eher unten stehen, sondern wir richten den Blick nach vorne und so langsam kommen wir an die Kandidaten, für die es in der kommenden Saison wohl darum gehen wird, ums Play-In-Tournament mitzuspielen, denn wir sind jetzt auf Position 11 angekommen in unserem Ranking und ja, das wäre natürlich dann der Spot, der gerade so nicht dafür ausreichen würde, um in das Play-In-Turnier zu kommen und somit keine Chance mehr auf die Playoffs zu erhalten. Deshalb, könnt ihr definitiv mal gespannt sein, wen wir hier auf diesen, ja, unglücklichen Platz eher eingerankt haben, weil das ist natürlich dann auch so ein Spot, der ist dann nichts Halbes und nichts Ganzes, man hat gar keine Chance mehr, um die Play-Ins mitzuspielen, war aber auch nicht so schlecht, dass man absoluten Top-Pick bekommt. Von daher waren da auch jetzt vorab so die Diskussion ein bisschen, ausführlicher, muss ich auch sagen, bis wir uns da jetzt auf die passenden Plätze in diesem Bereich geeinigt haben. Und ja, dann würde ich aber auch sagen, Tim, hast du Bock jetzt mal eher über Teams zu reden, wo es zumindest darum geht, etwas erfolgreicheren Basketball zu spielen und wo es nicht unbedingt das primäre Ziel ist, möglichst schlecht zu sein, um einen guten Pick in der Draft zu erhalten?
Ja, auf jeden Fall gehört irgendwo auch dazu. Heute sprechen wir mehr oder weniger darum, wer letztendlich die goldene Ananas gewinnt. Es wird fürs Play-In nicht reichen. Man hat dann aber auch nicht mehr die ultra krassen Chancen auf einen sehr guten Draft-Pick. Zwar immer noch gute, aber eben nicht mehr die ganz starken wie in den letzten drei Plätzen der Liga. Aber ja, das sind so Teams, da kann es ja sogar auch sein, dass man im Laufe der Saison dann irgendwann miterlebt, wie das Team dann komplett auseinanderfallen wird oder wo man dann vielleicht sich spontan umentscheidet, ey, vielleicht geht es sogar doch mehr als erwartet oder man schraubt dann doch nochmal alle Erwartungen zurück. Also wir kommen so in den Bereich von den Teams, wo du noch nicht so hundertprozentig weißt, gehst du in Win Now oder gehst du eher auf, na, langsam, vielleicht Rebuild. Mal gucken, also wir sprechen quasi heute so ein bisschen über die möglichen Wundertüten der Liga.
Genau, und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt ohne große Umschweife. Und ja, da du letztes Mal wieder vorgelegt hast im Westen, bin ich nun wieder dran und fange dieses Mal mit Platz 11 im Westen an. Und hier haben wir uns für die Minnesota Timberwolves entschieden. Ja, die Wolves, ein Team, was die letzte Saison auch eher nicht so erfolgreich beendet haben, hatten im Endeffekt eine Bilanz von 23-49 und landeten so auf Platz 13 im Westen. Während der Saison lief es phasenweise aber tatsächlich noch deutlich schlechter. Man hatte sich unter anderem auch dann nach 31 Spielen dazu entschieden, sich von seinem bisherigen Headcoach Ryan Saunders zu trennen. Er wurde dann von Chris Finch übernommen und ja, danach haben die Wolves tatsächlich noch ein paar Siege mehr geholt, als man ihm vielleicht zwischendrin zugetraut hätte. Allerdings war das dann vielleicht gar nicht mal so gut, denn dadurch haben sie auch so ein bisschen ihre Odds in der Lottery geschmälert und das war insofern wichtig, dass es für sie in diesem Draft darum ging, dass sie natürlich den bestmöglichen Pick bekommen. Allerdings war hier das Szenario auch so, dass sollten sie einen Pick erhalten, der nicht in den Top 4 der Draft ist, so würde dieser Pick zu den Golden State Warriors wandern. Dieser Deal bzw. dieser Swap war Teil des D'Angelo Russells gegen Andrew Wiggins Trades und ja, das Endresultat ist bekannt. Bei der Lottery wurde ja quasi ausgelost, dass Pick Nummer 7 den Timberwolves gehören würde, da aber der Nummer 7 Pick außerhalb der Top 4 ist, ja, konnten sich die Warriors freuen, denn so hatten sie neben ihren eigenen Pick Nummer 14 direkt noch einen zweiten Lottery-Pick mit Pick Nummer 7 und das war natürlich dann ein bisschen blöd für die Timberwolves. Allerdings muss man ja auch sagen, sie hatten ja auch davor in der Draft 2020 hatten sie ja auch das Glück, den First Pick zu haben. Dort konnten sie sich mit Anthony Edwards auch einen super jungen, vielversprechenden Spieler sichern. Er ist zwar nicht der Spieler in einem Draftjahr gewesen, wo quasi vorweg schon klar war, okay, der wird der absolut gesicherte Nummer 1 Pick. Das war ja in dieser 2020er Draftklasse immer so ein bisschen, sag ich mal, auch mal schwierig. Beziehungsweise gab es da immer mal so die Diskussion, weil einfach keiner so super hervorgestochen hat. Allerdings kann man auch sagen, Anthony Edwards hat letzte Saison definitiv abgeliefert, hat als einziger Wolf alle 72 Spiele gespielt und ja, hat auch definitiv zu überzeugen gewusst. Lieferte im Schnitt 19,3 Punkte, 2,9 Assists, 4,7 Rebounds und schoss 32,9% Dreier von Downtown bei aber auch über 7 Versuchen. Also er ist auf jeden Fall sich nicht zu schade, den Dreier zu nehmen. Und deswegen denke ich, hat er da auch noch Entwicklungspotenzial, was einen natürlich immer beeindruckt ist, wenn der Junge auf dem Platz steht. Einfach diese Athletik, die er aufzuweisen hat und was mit was für einer physischen Energie er da teilweise zu Werke geht, hat ja auch schon den ein oder anderen krassen Dank in der letzten Saison rausgehauen. Deswegen, ja. Auch wenn die Wolves aktuell eher noch in so einem, sag ich mal, schwierigen Modus sind, war Anthony Edwards definitiv in der letzten Saison zumindest noch so ein Lichtblick, an den sie sich ja, orientieren konnten. Ansonsten die beiden anderen größeren Stars, die man ansonsten noch in Minnesota hat, von denen hat man in der letzten Saison nicht so viel gesehen, da Karl-Anthony Towns 22 Spiele verpasst hat und D'Angelo Russell sogar 30 Spiele aufgrund von Verletzungen. Und ja, wenn natürlich dann deine beiden besten Spieler so viele Spiele verpassen, wird es natürlich für dich als Franchise auch schwer. Deswegen hat im Endeffekt diese Platzierung, denke ich mal, niemanden überrascht, dass die Wolves halt in der letzten Saison die Playoffs verpassen. Jetzt zur neuen Saison ist es allerdings so, alle wichtigen Spieler, sag ich mal, sind fit von dieser Big Three, wenn man sie jetzt mittlerweile so nennt, mit Edwards, der auf jeden Fall auch schon gezeigt hat, dass er da großes Potenzial vorzuweisen hat. Und ja, jetzt wollen die Timberwolves halt einen Neuangriff, sag ich mal, starten. Und ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend zu sehen sein, wie sie rund um Karl-Anthony Towns, D'Angelo Russell und Anthony Edwards so im Westen performen werden.
Ja, ohne jede Frage. Man hat mit den drei genannten Spielern auf jeden Fall einen Kern, der sich, wie ich finde, durchaus sehen lassen kann. Du hast das Verletzungspech auch angesprochen, was man in der vergangenen Saison hatte, in Form von Karl-Anthony Towns und D'Angelo Russell. Und ich bin mir auch sehr sicher, wenn man von Anfang an beide in einem körperlich besseren Zustand gehabt hätte, dann wäre man auch nicht auf Platz 13 dann gelandet im Westen, sondern hätte da mit Sicherheit auch Chancen gehabt, Richtung Play-in-Turnier anzugreifen, also ungefähr da, wo wir sie jetzt auch eingerankt hatten. Da wäre durchaus mehr drin gewesen. Die hatten ja letztes Jahr vor allem auch diesen extrem schwachen Saisonbeginn. Jetzt unvorbereitet, wie ich bin, habe ich leider nicht mehr auf dem Schirm, wie schwach sie begonnen hatten. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schwach, was da am Anfang der Saison kam. Man hat sich dann gegen Ende der Saison ein bisschen stabilisiert, was eben auch daran lag, dass ein Karl-Anthony Towns dann irgendwann wieder mit am Start war. Und ja, die Wolves, ein Team, bei dem man immer gesagt hat, nach dem Abgang von Kevin Garnett zu den Boston Celtics ist lange Zeit nichts mehr passiert. Wenn wir jetzt mal die Saison 2017-18 ausklammern, in der man auf Platz 8 die Saison beendet hat und so in die Playoffs kam, hat man auch seit 2004 nicht mehr in den Playoffs gespielt. Das war ja sogar das Jahr, in dem Kevin Garnett Most Valuable Player geworden ist. Und Randfact, ich habe gerade ein Minnesota-Trikot von Kevin Garnett an. Das muss erwähnt werden an dieser Stelle. Und ja, danach dümpelte man auch sehr lange irgendwo im Niemandsland rum, ähnlich wie die Sacramento Kings, die wir ja in der vergangenen Folge besprochen hatten. Und so ist man jetzt auch langsam mal wieder gezwungen zu handeln, um Richtung Playoffs was zu machen. Und ja, wir haben jetzt beide schon erwähnt, man hat mit Karl-Anthony Towns und D'Angelo Russell ein Duo, um das man eigentlich bauen kann. Und mit Anthony Edwards jetzt ein junger Spieler, der ja, auch nicht dieses krasse Ansehen hatte vor seinem Draft, aber auf jeden Fall gerade im Laufe der Saison auch bewiesen hat, dass er ein Kandidat für den Rookie of the Year Award war. Und deshalb ist er natürlich ein Spieler, auf den man in Zukunft setzen will. Nur, ich finde, was auch sehr wichtig ist an dieser Stelle, man muss langsam echt mal gucken, dass man die Zeit, die man gerade mit Karl-Anthony Towns hat, dass man die nicht verschwendet, denn der ist mit Sicherheit ein Spieler, der irgendwann auch mal nach dem Ring greifen will und es könnte passieren, dass ihm ähnliches Schicksal erfährt wie auch Kevin Garnett bei den Wolves, dass man irgendwie immer so ein bisschen was probiert, aber letztendlich nie den großen Erfolg hat, was dann vielleicht auch mal irgendwann dazu führen kann, dass er dann sagt, ja, ich verlasse das Team, um woanders nach dem Ring zu greifen. Vielleicht dann in einer Rolle als zweite Option.
Wäre natürlich sehr schade, wenn sich die Geschichte da wieder wiederholen würde für die Timberwolves. Das KG-Szenario hast du ja angesprochen. wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, die in Zukunft passieren könnte, wenn es halt die Wolves nicht hinbekommen, beziehungsweise erstmal das Front Office, da ein vernünftiges Team rund um Cat aufzubauen. Ich war vorhin auch total schockiert, beziehungsweise allgemein in der Vorbereitung, als ich halt gesehen habe, okay, Cat und D'Lo wurden ja beide im 2015er Draft gepickt, der mittlerweile auch schon wieder 6 Jahre her ist. Also, ja, man denkt irgendwie immer, die wären doch noch so extrem jung, aber die sind mittlerweile jetzt doch schon einige Jahre in der Liga, gehen dann jetzt in ihr 6. Jahr. Das ist schon ziemlich krass und ja, sind dann jetzt beide auch 25, meine ich, nähern sich damit jetzt so langsam ihrer Prime und das wäre natürlich, sage ich mal, schade, besonders halt eben bei einem Cat, wenn er jetzt dann seine Prime ähnlich wie Garnett so ein bisschen in Minnesota ja wasten würde. Und dann immer so, ja, vielleicht kommt er in die Playoffs, eventuell verpasst er so. Und wenn er in den Playoffs ist, fliegt er in der ersten Runde raus und so. Das wünscht sich natürlich keiner. Das wünscht sich der Spieler nicht. Das werden sich die Wolves natürlich auch nicht wünschen. Aber ja, es ist jetzt halt einfach an der Aufgabe der Wolves, dann ein vernünftiges, schlagkräftiges Team, um ihn aufzubauen. Der Kern, den man hat, mit denen, finde ich, kann man auch auf jeden Fall arbeiten mit Russell, Edwards und Towns. Danach wird es dann halt aber auch schon echt irgendwo schwer. Und ja, die Wolves sind halt auch einfach so ein Team. Dadurch, dass man eben so ein kleiner Markt ist, ist man halt auch einfach für Free Agents uninteressant. Deswegen muss man da halt eigentlich irgendwie über die Draft oder über clevere Trades kommen. Ich habe es allerdings vorhin schon mal angesprochen, wenn wir jetzt zu dem Punkt kommen. Ja, so einen kurzen Punkt hat die Draft in diesem Jahr bei uns in der Vorschau-Serie noch nie erhalten, denn die Timberwolves hatten keinen Pick in diesem Jahr, wie ich ja auch schon vorhin mit dem First Rounder erläutert habe und der Second Round Pick war auf jeden Fall auch nicht da. Also ja, die haben gar keinen Pick getätigt, damit haben wir das Thema auch schon mal schneller abgehakt als sonst. Das Gute ist aber, was man sagen kann, für kommende Draft-Jahrgänge, da haben die Timberwolves noch so ziemlich alle ihre wichtigen Picks. Also ist jetzt nicht so, dass wenn sie jetzt beispielsweise dieses Jahr schlecht spielen würden, dass sie dann auch wieder ihren Pick abgeben müssten oder so. Also wenn sie dieses Jahr dann auch irgendwie mitten in der Saison sagen würden, okay, irgendwie klappt das doch wieder nicht oder unsere Stars sind wieder verletzt und wir gehen jetzt wieder in den Tank-Modus, dann hätten sie wenigstens dann wieder einen guten Pick, weil so ein weiterer junger, guter Spieler wird da definitiv, denke ich, noch gut reinpassen, der auch vielleicht von der Timeline noch mal ein bisschen besser zu Edwards passt. Klar, er ist jetzt nicht so weit dann von Russell und Towns entfernt, aber es sind halt trotzdem immer noch hin schon 6 Jahre. Also ein bisschen Unterschied ist das schon. Ja, es ist halt irgendwo schwierig und ja, auch wenn man sich dann so die Off-Season-Moves der Wolves anguckt, dann ist da auch gar nicht mal so viel passiert, muss man ehrlicherweise sagen. Vor der Draft waren sie aber dann doch aktiv und waren da auf dem Trademarkt tätig, denn sie haben mit Ricky Rubio, einen erfahrenen Point Guard, zu den Cleveland Cavaliers getradet. Im Gegenzug hat man Torian Prince erhalten, ein 2022er Second-Round-Pick von den Washington Wizards und Cash Considerations, wichtig. Ja, das heißt, man hat so ziemlich einen, ja, Veteran Point Guard, kann man ja mittlerweile schon zu Rubio nennen. Der Junge hat schon einiges gesehen und einiges erlebt, hat ja jetzt auch erst vor kurzem bei den Olympischen Spielen gut aufgezockt und wir haben uns ja auch über den Trade in der vorherigen Episode aus Cavs-Sicht schon mal unterhalten. Ich finde es ein bisschen schade, dass ihn die Wolves jetzt abgegeben haben, aber kann es auch irgendwo nachvollziehen, weil er hat schon ganz gut verdient und ja, stand vielleicht dann jetzt auch so ein bisschen in D'Lo im Weg, wobei ich das eigentlich sogar als Backcourt ganz okay gefunden hätte, weil ja, ein Rubio zumindest noch ein relativ ordentlicher Verteidiger ist und das hätte vielleicht mit einem D'Lo dann schon irgendwo noch funktioniert, auch wenn beide natürlich eigentlich primär den Ball in den Händen brauchen. Aber gut, jetzt hat man sich dazu entschieden, ihn wegzutraden, hat dafür noch einen Pick mitgenommen und ich glaube, der Vertrag von Torian Prince läuft auch aus, von daher ist da, denke ich, alles in Ordnung. Man hat sich allerdings dann doch dazu entschieden, dass so ein bisschen Erfahrung in so einem jungen Team doch gut täte und hat für Patrick Beverley getradet, der zuvor erst, beziehungsweise einen Tag vorher erst von den Clippers zu den Memphis Grizzlies getradet wurde. Die Grizz hatten allerdings keine Verwendung für ihn und so hat man Jared Culver und Juancho Hernan Gomez im Gegenzug abgegeben, um sich halt mit Pat Beverley zu verstärken. Jaren Culver kann man, denke ich, sagen, für den ist der Trade auf jeden Fall eine Möglichkeit, irgendwie wieder seine Karriere zu retten. Ist ja auch ein ehemaliger Lottery-Pick. Ich weiß gar nicht genau, an welcher Position er gezogen wird. Auf jeden Fall auch ziemlich hoch. Für ihn sollte es allerdings in Minnesota nie wirklich klappen. Von daher, denke ich, ist die Chance für einen Neuaufbau da ganz gut für ihn. Und ja, Hernan Gomez, über den habe ich mich dann doch tatsächlich ein bisschen gewundert, weil wenn ich eins auch an diesem Minnesota-Kader vermisse, dann ist es Tiefe. Und Hernan Gomez war jetzt eigentlich einer der wenigen größeren Spieler noch, die man hatte als gute Rotationsspieler. Und ihn jetzt quasi abzugeben und dafür einen Pat Beverly zu erhalten, der natürlich auch seine Qualitäten hat, aber das war schon eher ein Move, der mich verwundert hat. Wie stehst du zu diesem Trade?
Ja, also hundertprozentig verstanden habe ich ihn auch noch nicht. Du kannst ja irgendwo vielleicht damit argumentieren, du hast Hernan Gomez abgegeben, hast aber auch im gleichen Zeitraum dann Taurean Prince dazu bekommen, also irgendwo mehr oder weniger ähnlich, also beides Forwards, auch wenn ich von Hernan Gomez dann doch deutlich mehr halte als von Taurean Prince. Ich weiß nicht, ob der Hernan Gomez-Vertrag irgendwie finanziell ein bisschen schwerer liegt, als man das von dem Hernan Gomez vielleicht erwarten könnte. Da bin ich jetzt auch nicht hundertprozentig informiert. Vielleicht wollte man da irgendwo Capspace schaffen. Das kann natürlich sein, denn du hast ja auch schon gesagt, Taurean Prince hat nur noch ein Jahr Vertrag. Also wenn du jetzt diese beiden eben vergleichst, das könnte vielleicht ein Grund sein. Aber ich gebe dir im Großen und Ganzen schon recht, was die großen Positionen angeht, hat man da jetzt nicht mehr sonderlich viel. Und wir haben es ja gerade auch in den vergangenen Jahren gesehen, dass ein Karl-Anthony Towns auch des Öfteren jetzt mal Spiele verpasst. Der hatte ja diese extrem lange Streak, der hat ja in seinen ersten 3 Jahren nicht ein Spiel verpasst. Aber danach wurden es dann Saison für Saison weniger. Da muss man gucken, also wenn der wieder ausfallen sollte, ähnlich wie auch letztes Jahr zu Saisonbeginn, dann wird es natürlich extrem dünn, denn dann musst du auch kleinere Spieler eher mal Center-Minuten geben und so wird es dann eben auch auf den Forward-Positionen ein bisschen enger. Deshalb, ein bisschen schwierig, auch aus meiner Sicht.
Okay, und ja, das wäre eigentlich schon das meiste, was ich zu den Timberwolves zu sagen hätte, worauf man aber natürlich eingehen muss. Wie gesagt, wir haben jetzt das dünne Roster schon angesprochen und was man halt einfach bei den Wolves erwähnen muss, wir werden die Thematik definitiv nicht bei jedem NBA-Team ansprechen, haben wir ja auch bislang uns eher zurückgehalten, aber die Wolves waren somit das Team, bei denen es die heißesten Gerüchte gab, nämlich die Personalie Ben Simmons. Werden wir auch auf jeden Fall definitiv nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir über die Sixers reden oder sobald sich da in der Zwischenzeit mal wirklich was getan haben sollte in Sachen Trade. Allerdings, ja, ist es da bislang noch nicht so oder sieht noch nicht so aus, dass da wirklich erstmal was passieren würde. Man hat nur den, oder es gibt nur dem Vernehmen nach die Aussagen, dass Ben Simmons gar keinen Bock hat, nach Philadelphia zurückzukommen. Was man natürlich irgendwo nachvollziehen kann, da ja, er doch auf jeden Fall ganz klar von seinen Teammates, vom Coach und natürlich auch von den Fans als absoluter Sündenbock auserkoren wurde, nachdem man in der letzten Saison in den Playoffs in Runde 2 an den Atlanta Hawks gescheitert ist. Natürlich hat Simmons nicht gut gespielt, aber der Gegenwind, der dann auf ihn gestoßen ist, war schon krass und ja, er ja jetzt auch so ziemlich die krasseste Personalie, was so Trades angeht in diesem Sommer. Also es gab gefühlt echt schon Gerüchte um so gut wie jedes Team. Natürlich ein bisschen überspitzt formuliert. Aber ein Team, was man halt wirklich immer irgendwo gehört hat, waren halt eben die Minnesota Timberwolves. Und ja, da hat man jetzt aber immer nur so aus dem Camp von Minnesota gehört. Man würde ihn sehr gerne bei sich aufnehmen. Allerdings möchte man halt keinen seiner drei besten Jungs abgeben, halt Edwards, Towns oder Russell. Und da muss ich halt auch echt sagen, dann verstehe ich nicht unbedingt, wie die Timberwolves sich das vorstellen, da ein Paket zu stören. Weil wenn man, du die drei dir wegdenkst, ist wahrscheinlich der interessanteste Spieler, den sie noch irgendwo haben, den Malik Beasley und noch ein paar andere junge Talente. Allerdings, so viele Picks können sie ja gefühlt gar nicht bezahlen, sich da die Sixers denken, okay, dann dafür traden wir ihn da nach Minnesota. Deswegen ist das für mich auch so ein Ding, finde ich aber interessant, wie sich das wohl noch entwickeln wird. Für mich wäre ein Trade zwischen Simmons gegen D'Lo als primärer Bestandteil, wäre auf jeden Fall sehr interessant. Klar heißt es natürlich auch ein Catch, ob er das unbedingt so gefallen würde, wenn man jetzt mit D'Lo einen guten Kumpel von ihm traden würde, ist so ein bisschen die Frage. Aber also ich muss echt sagen, von allen Simmons-Gerüchten würde ich das eigentlich jetzt im Moment mit so am, was heißt wahrscheinlichsten, aber ich würde es auf jeden Fall am interessantesten finden, ihn in Minnesota zu sehen, weil ich auch einfach sehr gespannt wäre, wie so dieser Fit zwischen ihm und Towns funktionieren würde, weil Karl-Anthony Towns ist ja eigentlich so mit der Paradebeispiel-Center, den Ben Simmons neben sich bräuchte, oder?
Ja, definitiv. Wenn du Ben Simmons auf dem Feld hast, ist das, was du brauchst, natürlich Spacing und Spieler, die einen guten Wurf haben, auch im Idealfall auf den großen Positionen. Das war ja auch bei Embiid immer so das Ding, dass sein Dreier irgendwie immer, ja, schon vielversprechend aussah, aber nie so hundertprozentig gut war. Da ist ein Karl-Anthony Towns natürlich nochmal ein ganz anderes Level. Er ist ja wahrscheinlich Stand heute schon der am besten shootende Center, den wir je gesehen haben. Oder auch allgemein, was Scoring angeht, bringt er ja wirklich alles mit. Egal, ob es der Dreier ist, ob es der Midranger ist, sein Postgame. Er ist ja so eine All-Around-Waffe im Angriff als Center. Und das ist natürlich fast das Perfekte, was du eigentlich Ben Simmons geben kannst. Du könntest ja, wenn du ihn in Minnesota hättest, das vielleicht sogar so machen, dass er dann eher als Power-Forward agiert oder vielleicht sogar als Center und Towns, so quasi als Vierer, einfach, ne, damit du mit Simmons einen hast, der zwar die Bälle verteilen kann, der aber eben auch cutten kann, der in der Zone mit seinem Körper einfach viel agieren kann. Also Simmons würde ich auch unfassbar spannend finden in Minnesota, nur dann hast du wirklich eben die Problematik, du musst auch was von deinem Kern, den du jetzt bisher hast, abgeben. Und um da vielleicht kurz drauf einzugehen, du hast schon gesagt, wenn Russell dafür weggehen würde, dann wäre das mit Sicherheit auch die Personalie, die für die Sixers im Moment mit am interessantesten wäre, wenn du ein All-Star-Guard bekommen würdest im Gegenzug, der dem Team auch helfen kann. Aber wie du schon richtig gesagt hast, ein Towns würde das wahrscheinlich nicht so ganz glücklich machen. Was hättest du dann als Alternativen? Als besten Gegenwert könntest du einen Edwards abgeben, nur da musst du dann unfassbar viel Gehalt matchen, denn der hat ja noch seinen Rookie-Contract. Also es ist schwierig. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was würde ich von einem Team halten, in dem die drei besten Spieler der Wolves zusammenbleiben und ein Simmons dazukommt, dann würde ich sagen, überragendes Team, nur es ist in meinen Augen einfach nicht umsetzbar.
Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich wie du. Also ich würde das auf beiden Seiten spannend finden, wie so ein Trade dann aussehen würde, beziehungsweise wie dann quasi die Resultate von so einem Trade wären. Weil D'Lo neben einem Embiid kann ich mir relativ gut vorstellen, aber genauso halt ein Simmons zusammen mit einem Cat, weil die sich quasi so ein bisschen auch an beiden Enden des Courts noch gegenseitig ergänzen würden. Also so ein Russell zusammen mit Embiid offensiv stelle ich mir schon echt sehr nice vor. Und ja, mit Russell hat man halt keinen wirklich überragenden Verteidiger, aber wenn halt ein Embiid in der Zone steht, könnte einem das schon auf jeden Fall helfen. Und ja, ansonsten hast du ja auch gesagt, Cat jetzt nicht der überragendste Verteidiger, aber ein Simmons mit seiner Größe könnte da eventuell dann auch helfen. Deswegen, also das wäre echt schon ein interessanter Trade. Und bislang war ich dann auch eher so einer von der Kategorie, der gesagt hätte, so ein Simmons würde ich mir wahrscheinlich im Moment am realistischsten in Portland vorstellen. Nur jetzt denke ich mir so, also wenn die Wolves sagen würden, okay, wir machen D'Lo verfügbar, dann könnte ich mir echt gut vorstellen, dass es im Endeffekt die Timberwolves werden. Wahrscheinlich müssten die dann noch irgendwie noch mit ein paar Picks oder so drauflegen, weil insgesamt sehe ich dann doch den Wert von Simmons nochmal ein gutes Eck höher als Russell oder müssten halt irgendwie noch Assets oder so drauflegen. Wäre, denke ich, auf jeden Fall ein guter Move und wäre auf jeden Fall sehr schade, wenn das dann irgendwie daran scheitern würde, dass ein Karl-Anthony Towns oder so oder dann sagen würde, ey, nee, aber ich will hier mit meinem Kumpel und so zusammenspielen, weil ich denke, rein sportlich wäre ein Simmons auf jeden Fall ein Upgrade zu einem Russell, auch wenn er nicht werfen kann, aber wie gesagt, das können andere in dem Team oder können es noch lernen, wäre auf jeden Fall ein sehr cooler Trade und wäre auf jeden Fall auch für mich jetzt der favorisierte Simmons-Trade, wenn überhaupt einer passieren würde. Ob er passieren würde, weiß ich halt wie gesagt nicht, aber wahrscheinlich ist es auch gerade der noch irgendwo die höchste Wahrscheinlichkeit genießt, auch wenn ich mich da irgendwie noch nicht so aus dem Fenster lehnen möchte. Wie gesagt, Simmons wird eventuell dann ja auch noch in den kommenden Folgen irgendwann besprochen werden müssen oder halt spätestens bei den Sixers, aber boah, also wenn du mich jetzt so fragen würdest, würdest du mir so diesen Trade halt vorlegen oder würdest du sagen, Simmons zu den Wolves, wie würde ich das finden? Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, warum nicht? Ich würde das machen.
Ich denke auch, dass das ein Deal ist, wenn man den so umsetzen kann, dann macht der sowohl für Philly als auch für die Timberwolves Sinn. Wir haben angesprochen, dass Simmons und Towns ein sehr, sehr geiler Fit sein müssten. Simmons würde die Defense natürlich um Längen besser machen bei den Wolves. Ich würde vielleicht nicht ganz mitgehen, dass man immer sagt, so ein Duo aus Russell und Towns ist unfassbar beschissen in der Defense, denn ich finde, man muss Karl Anthony Towns auf jeden Fall so gut halten, dass er sich, was das angeht, auf jeden Fall schon deutlich verbessert hat zu seinen Anfangsjahren, auch wenn er natürlich noch weit davon entfernt ist, einer der besten Verteidiger auf der Center-Position zu sein. Aber da hat er auf jeden Fall schon einen Schritt nach vorne gemacht, wenn er dann noch einen Simmons neben sich hat und dann beispielsweise auch noch Leute wie Patrick Beverley oder Malik Beasley, dann finde ich, ist das auch, was die Defense angeht, dann bei Weitem nicht mehr so schlecht wie das, was man da letztes Jahr teilweise gesehen hat. Also ja, wenn die Bulls die Chance haben, Simmons zu bekommen und dabei dann D'Lo abzugeben, dann finde ich auch, sollte man das auf jeden Fall machen.
Ja, dann hoffen wir doch mal, dass das zustande kommt. Wenn wir uns das beide doch irgendwo wünschen würden, wäre auf jeden Fall dann nochmal eine sehr große Neuigkeit in einer doch ansonsten eher ruhigeren Offseason der Wolves. Ansonsten war mit einer der interessantesten Meldungen für mich persönlich. Anthony Edwards ist wohl seit seinem Draft nochmal 2 Inches gewachsen, misst jetzt 6'6". Ist jetzt natürlich auch nicht so super ungewöhnlich, dass ein 19-Jähriger irgendwie nochmal einen Sprung da macht. Aber ja, mal schauen, ob dann da die körperliche Entwicklung schon abgeschlossen ist oder ob da immer noch ein bisschen was geht. Aber ich habe es ja schon vorhin gesagt, so ein athletischer Junge wie Edwards, also wenn der dann nochmal an Größe und so zulegt, das könnte schon echt super interessant werden. Und wie gesagt, wenn er sich dann noch den Wurf antrainiert und der noch besser fällt, dann ist er auch ein super interessantes Prospekt für die Zukunft. Und ja, das wäre dann aber im Großen und Ganzen alles, was ich jetzt zu den Timberwolves hätte. Oder kommt da noch was von dir? Beziehungsweise, ja, wir könnten natürlich noch über die Starting Five reden, ne?
Ja, genau. Also aufs Lineup würde ich auch auf jeden Fall nochmal eingehen wollen. Soll ich in diesem Fall anfangen oder möchtest du da vorlegen? Das ist dir freigestellt.
So unfassbar ausführlich braucht man da, denke ich, gar nicht drüber zu reden. Die größte Frage wäre, ob man Pat Beverley als Starter sieht oder halt eher als Energizer von der Bank. Ich hätte ihn jetzt bei mir persönlich auf der Bank gelassen. Ich würde mit Russell auf der 1 starten. Neben ihnen dann Malik Beasley und Anthony Edwards auf den Wings positionieren. Und dann die Viererposition, da wird es tatsächlich schon teilweise schwierig. Da bin ich mir unsicher, wen man da tatsächlich aufstellen will. Weil wie gesagt, man hat halt einen Hernan Gomez abgegeben. Und dann wird es schon schwierig. Ich habe hier jetzt erstmal einen Taurean Prince hingestellt. Ich kann es mir aber halt, wie gesagt, auch gut vorstellen, dass man da halt irgendeinen jüngeren Spieler oder so halt hinstellt, einfach um ihnen Spielpraxis zu geben. Und dann halt natürlich auf Center ist ein Towns gesetzt. Aber ja, wie gesagt, das wäre im Großen und Ganzen die Starting Five, die sich quasi von alleine aufstellt. Man könnte natürlich auch Beverley da reinschmeißen und irgendwie alle nochmal einen höher schieben, wobei dann halt ein Beasley oder ein Edwards schon auf der 4 spielen müsste und das wäre dann, glaube ich, doch nochmal eine Nummer zu krass. Diese Power-Forward-Position, da bin ich mir noch ein bisschen unentschlossen, wen ich da aufstellen würde. Hättest du da einen klaren Favoriten?
Nee, ich denke, das wird auch darauf hinauslaufen, dass es entweder Prince oder McDaniels wird. Ich wäre da wahrscheinlich sogar ein bisschen eher bei McDaniels, aber die Power-Forward-Position auch in meinen Augen ganz klar die größte Schwäche in diesem Team. Ansonsten würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, Karl Anthony Towns ist sowieso gesetzt als Franchise-Player, das ist ja sowieso keine Frage. Auch ein Anthony Edwards muss nach seiner letzten Saison weiterhin Starter sein. D'Lo auch auf jeden Fall gesetzt, auch wenn er beispielsweise bei Real GM als Bankspieler aufgeführt wird, warum auch immer. Und bei D'Lo hast du ja auch den charmanten Vorteil, dass er ein Combo-Guard ist, der beide Positionen im Backcourt sehr gut bekleiden kann. Also könntest du da sogar Matchup-abhängig agieren, ob du dann neben ihnen einen Patrick Beverley starten lässt oder einen Malik Beasley. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man da so ein bisschen rotiert. Aber ja, im Großen und Ganzen, denke ich, sind die meisten Spots dann doch klar vergeben.
Gut, dann würde ich sagen, hätten wir auch das abgehakt. Wie gesagt, jetzt so unser Hauptfazit ist, die Timberwolves können natürlich jetzt auf jeden Fall erstmal froh sein, dass ihr Trio fit in die Saison geht. Ob es dann auch noch so zusammenspielen wird oder ob sich das im Laufe der Saison noch irgendwie ändern wird, das muss man dann sehen. Wäre auf jeden Fall mit einer der krassesten Off-Season-Moves, wenn da was passieren sollte noch in Bezug auf Trades oder halt bis zur Trade-Deadline hin, wäre es definitiv so der Trade der Season, dieser Simmons-Deal, der halt irgendwo sich immer andeutet, aber noch ist halt nichts sicher und ja, wie gesagt, wir beide wären sehr zufrieden, wenn es dann im Endeffekt die Timberwolves als Destination für den guten Ben werden würden. Aber ja, da muss man jetzt einfach mal abwarten. Wir sehen sie halt bei uns hier knapp die Play-Ins verpassen im Westen, weil es halt auch einfach schwierig ist. Wir kennen jetzt mittlerweile die Verletzungshistorie von den D'Angelo Russell und auch in Karl Anthony Towns. Und wenn die beiden halt dann wieder teilweise für einige Spiele ausfallen, wird es halt einfach schwierig, weil dann kannst du nicht erwarten, dass ein Anthony Edwards als Sophomore das Team alleine trägt. Und dann haben wir ja gesagt, wird es halt auch teilweise im Kader schon ziemlich dünn. Und deswegen sehen wir da die Timberwolves noch ja, quasi auf dem Platz der goldenen Ananas, wie du es vorhin treffend bezeichnet hast. Aber ja, damit würde ich sagen, hätten wir den Westen abgehakt, oder?
Ja, aber wir können in den Osten gehen.
Dann würde ich dir den Ball wieder zuspielen. Magst du unser Team im Osten auf der Nummer 11 einleiten?
Ja, aber selbstverständlich. Denn an Nummer 11 haben wir das Team, was bereits im letzten Jahr das Season Pass Team Nummer 1 war und das in diesem Jahr eigentlich nochmal auf die nächste Stufe treiben könnte. Denn wir haben uns an Nummer 11 im Osten für die Charlotte Hornets entschieden. Das Team, was auch ähnlich wie Minnesota seit vielen Jahren immer so versucht, die Playoffs zu erreichen, was oft auch nicht geklappt hat. 2016 hat man einmal den sechsten Platz erreicht. Und 2014 war man einmal Siebter, aber ansonsten war man auch oft irgendwo im zweistelligen Tabellenbereich, was dann logischerweise nicht für die Playoffs gereicht hat. Da gab es ja dann auch immer wieder ja, diese Memes von wegen Michael Jordan, großartiger Spieler, aber als Owner und GM absolute Vollkatastrophe. Und ja, man hat auch relativ oft dann Moves gemacht, die man so vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen konnte oder die viele andere so nicht getätigt hätten. Aber jetzt hat man da dann doch so langsam die richtige Richtung eingeschlagen, wie ich finde. Man hat jetzt in der vergangenen Saison den 10. Platz erreicht, war somit im Play-In, ist da allerdings dann nicht weitergekommen. Sprich, man hat die Playoffs verpasst, was ein bisschen schade war, denn das ist so ein Team, was einfach viele neutrale Fans auch absolut ins Herz geschlossen haben. Man hat sich ja vor der Saison dazu entschieden, Gordon Hayward zu verpflichten als Franchise-Player und um ihn herum hat man dann viel junges Talent, was man entwickeln wollte. Da können wir jetzt Namen nennen wie LaMelo Ball, Miles Bridges, PJ Washington, die alle sich sehr gut in dieses Konstrukt eingefunden haben und auch gerade in LaMelo Ball, bei dem ja viele gesagt haben, ja, der hatte auch in Australien schon Probleme mit seinem Wurf und ja, der ist zwar irgendwo flashy, aber ist der wirklich so dieses Star-Kaliber an Talent, was man sich da jetzt geholt hat und er hat dann auch bewiesen, dass er das definitiv ist. Er ist Rookie des Jahres geworden. Er will jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen beweisen, dass er der talentierteste Ball-Brother ist. Und ja, er hat auf jeden Fall schon in Ansätzen gezeigt, dass er, was das Passing angeht, absolut elitär ist und das schon als Rookie. Also sein Wurf ist im Vergleich zu seiner Zeit in Übersee um Längen besser, sieht auch besser aus, hat ja da auch viel an der Shooting Motion gearbeitet. Und ja, gepaart mit den anderen Talenten, die ich bereits angesprochen habe, geht man da jetzt auch in eine neue Richtung, die auf jeden Fall vielversprechend ist. Oder wie würdest du den aktuellen Weg bezeichnen, die Hornets da jetzt eingeschlagen haben?
Ach ja, die Hornets sind einfach ein Team, was bei mir so viele Sympathien genießt. Du hast es ja auch schon passend beschrieben, League Pass Team Nummer 1 gefühlt, einfach weil es super viel Spaß macht, dieser jungen Truppe zuzuschauen. Ja, LaMelo war natürlich das große Fragezeichen der letzten Saison. Keiner war sich wirklich sicher, wie er abliefern kann, wie sein Spiel in der NBA aussehen wird. Und der Junge hat halt einfach absolut delivered. Ist auf jeden Fall auch zu Recht Rookie des Jahres geworden, auch wenn er seine Handgelenksverletzung dazwischen hatte und dadurch nicht alle Spiele absolvieren konnte, wie eben den Anthony Edwards. Aber die beiden haben auf jeden Fall super performt. Also haben da auf jeden Fall auch ihre hohe Draft-Position, sind sie da gerecht geworden. Und ja, also LaMelo hat einen letztes Jahr begeistert, aber auch die anderen jungen Spieler, wie du gesagt hast, mit Bridges, Washington oder auch, jetzt ist mir gerade der Name entfallen, Bridges natürlich, die haben sehr, sehr viel Freude bereitet. Und natürlich mein Junge Gordon Hayward, ich bin einfach großer Fan von den Jungen. Klar, sein Vertrag ist eigentlich viel zu teuer. Beziehungsweise einem verletzungsanfälligen Spieler so viel Kohle hinzulegen, ist halt irgendwo kritisch. Aber man muss halt auch einfach sagen, die Hornets, auf die trifft es Ähnliches zu, wie wir vorhin schon über die Timberwolves gesagt haben. Es ist einfach extrem schwierig, als so ein Franchise, als so ein kleiner Markt interessant für Free Agents zu sein. Deshalb kann ich es, wie gesagt, auch verstehen, dass man in Hayward da diesen Vertrag gegeben hat, weil man ansonsten wäre es halt schwierig, also ein Spieler von einer ähnlichen Qualität halt ohne dieses Verletzungsrisiko hätte man halt dann nicht bekommen. Und von daher finde ich, war das Signing trotzdem overall sehr gut für sie. Man hat auch klar gemerkt, wenn Hayward fit war, hat er die Hornets definitiv besser gemacht. Hat natürlich dann auch wieder einen Teil der Saison verpasst. Hätte er sich nicht verletzt, denke ich, wäre da in der letzten Saison auch eventuell noch ein bisschen mehr drin gewesen, als jetzt das aus im ersten Play-In-Spiel. Aber ja, die Truppe ist halt super cool und wird auch definitiv in der kommenden Saison bei mir im League Pass sehr weit oben sein. Besonders, weil die Hornets auch eine sehr gute Offseason hingelegt haben und sich weiter mit jungen Talenten verstärkt haben, wenn wir jetzt eigentlich schon zu dem Punkt übergehen können.
Ja genau, lass uns direkt in den Draft reingehen. Man hat erstmal an 11. Stelle den eigenen Pick gehabt und hat sich dort für James Bouknight entschieden. Ja, ein Shooting Guard von der UConn University, ja, ein Sophomore gewesen, also sprich 2 Jahre am College gespielt. Er einer von vielen hochtalentierten Shooting Guards in dieser Draft Class. Er auch jemand, der in manchen Mock Drafts höher gerankt wurde als die 11. Ich glaube, das höchste, was ich gesehen hatte, war irgendwie so Position 8 oder 9. Also ja, auch jemand, der Potenzial gehabt hätte, in der Top 10 wegzugehen. Aber an der Stelle, denke ich, haben die Hornets ihn dann auch mehr oder weniger mit Kusshand genommen. Ein paar Positionen später, an Position 19, haben dann die New York Knicks Kai Jones gedraftet. Big Man von Texas, ebenfalls Sophomore und auch ein Spieler, den ich sogar selber ein bisschen gescoutet hatte. Er wurde zwar von den Knicks gepickt, aber dann später zu den Hornets getradet. Und Kai Jones ist auch für mich jemand, der so perfekt in dieses Team reinpasst. Er ist ein äußerst athletischer Big Man. Hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen mit seiner Herkunft zusammen. Er kommt ja aus den Bahamas und da ist ja auch Leichtathletik die Sportart Nummer 1. Und ja, von daher kommt es nicht von ungefähr, wenn er dann eben auch, was die Athletik angeht, da ja schon irgendwo Vorzeigespieler ist. Er jemand, der in der Defense spektakuläre Blocks raushauen kann, der selber auch sehr krass danken kann und ja, ich denke mal, wenn wir mal ein Lineup sind, in dem sowohl er als auch Miles Bridges sind, dann bekommen wir extrem viel Spaß. Ja, aber diese beiden sind natürlich nicht die einzigen Picks, die man getätigt hat. Man hat später noch JT Thor gepickt an Position, das muss ich kurz einmal nachschauen.
37.
Ja, dankeschön, genau. Da hat man ihn dann noch in der zweiten Runde gepickt und er auch ein Spieler, der sehr oft irgendwo noch am Ende der ersten Runde auf den Big Boards geführt worden ist. Also er, ja, vielleicht auch so ein bisschen ein Indiz dafür, wie stark diese Draft Class war, dass man auch in der zweiten Runde noch Spieler bekommen konnte, die bei manchen Experten deutlich höher im Kurs standen. Und auch passend dazu gab es dann noch einen weiteren Spieler, der in die gleiche Kategorie so ein bisschen fällt. Und das ist Scotty Lewis, den man an Position 56, also am Ende der zweiten Runde, bekommen hat. Er auch ein Spieler, den man auf den verschiedensten Positionen in verschiedenen Mockdrafts gesehen hat. Scotty Lewis von Florida. Also da, finde ich, kann man sogar sagen, dass die Hornets mit einer der größten Gewinner der Draft waren, weil man einfach so viel großartiges Talent bekommen hat, zusätzlich zu dem Talent, was man ohnehin schon hatte in dem Team. Und deswegen kann man den Hornets da, denke ich, auch nur zu ihren Moves in der Draft gratulieren. Oder wie würdest du das beurteilen?
Ja, das sehe ich ähnlich. Also mich hat die Draft der Hornets auch definitiv überzeugt. Ja, man hat 4 Picks getätigt und die waren alle definitiv solide. Ich könnte jetzt spontan gar nicht irgendwie bestimmen, welcher von den 4 Jungs mir am besten gefallen würde. Klar, die meiste Upside bringt, denke ich, natürlich einen Bouknight als Shooter mit, was natürlich auch klar ist, weil er am höchsten gepickt worden ist. Aber nee, dass man ihn da in der 11 bekommt, ist, denke ich, auch sehr solide. Und ja, dazu dann mit JT4 und Kai Jones noch 2 Bigs dazu bekommen, die auch mit ihrer Athletik definitiv noch punkten können und da noch nicht am Maximum, sag ich mal, angekommen sind, sind ja beide auch noch sehr jung mit 19 bzw. 20 Jahren. Und generell fand ich es ganz cool, dass die Hornets, wie gesagt, eher auch wieder auf die jungen Spieler gegangen sind, also sich dann nicht irgendwie auch, wie jetzt andere Teams das gemacht haben, in der zweiten Runde irgendwelche Rookies geholt haben, die dann irgendwie schon 23 oder 24 oder so sind, die, sag ich mal, zwar wahrscheinlich schon am ehesten NBA-ready sind, aber halt dann nicht mehr so diese riesen Upside haben. Der älteste Rookie, den man sich jetzt reingeholt hat, war ein Scotty Lewis halt eben mit 21 Jahren und ihn hat man auch nur jetzt unter einem Two-Way-Contract. Ansonsten, ja, ist ein Jones 20, ein Forrest 19 und ein Buchner ist auch 20. Deshalb, ja, finde ich das auf jeden Fall sehr cool, dass da die Hornets definitiv diesen Weg weitergehen mit den jungen Talenten, die sie noch entwickeln möchten. Passt ja auch einfach super von der Timeline zu einem LaMelo Ball, der ja der definitiv in Zukunft der Franchise-Player Nummer 1 sein wird, wenn das nicht jetzt schon quasi ist. Zumindest auch auf jeden Fall in Abwesenheit von einem Gordon Hayward, wenn er verletzt sein sollte. Klar, man kann halt immer sagen, hey, das passt ja aber nicht wirklich zusammen, die Timeline von den Hornets mit eben dem Gordon Hayward. Aber der Junge ist, glaube ich, auch erst 30, von daher, sollte noch ein paar gute Jahre im Tank haben, wenn er halt verletzungsfrei bleibt. Deswegen finde ich, ist das auf jeden Fall sehr gut und auch wenn, können ja auch die jungen Spieler, denke ich, definitiv von der Erfahrung von einem Hayward oder auch von diversen Neuzugängen, die sich die Hornets ja auch noch reingeholt haben, können sie ja, denke ich, definitiv auch profitieren, oder?
Ja, durchaus. Würde mich eigentlich auch schon eher überraschen, wenn das nicht passieren sollte. Wir können ja jetzt mal auf die weiteren Moves auch zu sprechen kommen, die man getätigt hat. Ich denke, das größte Signing, was es gab, ist das Signing von Kelly Oubre Jr. von den Warriors. Mit ihm hast du nochmal einen Wing, der die Defense um einiges besser macht. Wenn er auch besser als bei den Warriors wieder seinen Wurf treffen kann, also zumindest ähnlich wie in Phoenix-Zeiten, dann ist er ein unfassbares Upgrade für dieses Team. Er für mich super Deal, den man da einfädeln konnte. Dazu hat man für Mason Plumlee getradet. Er kam von den Detroit Pistons. Es wird dann wohl der neue Starting Center sein. Also er ersetzt dann jetzt die Abgänge Cody Zeller und Bismack Biyombo. Und ich finde, wenn man sich diese drei Spieler mal im Vakuum anguckt, dann sollte Mason Plumlee da auch der Beste von sein. Ist Mason Plumlee jetzt ein Spieler, den du unbedingt als Starting Center in einem NBA-Team sehen willst? Wahrscheinlich auch eher nicht. Aber er bringt natürlich auch extrem viel Erfahrung mit. Für ein Center ist er ein sehr guter Playmaker, hat da wahrscheinlich auch sehr viel von Nikola Jokic profitiert in Nuggets-Zeiten, um das nochmal zu erwähnen. Und ja, er wird wahrscheinlich diese Saison auf jeden Fall noch den Vorzug vor Spielern wie vielleicht ein Kai Jones bekommen. Aber langfristig, denke ich, wird Mason Plumlee dann wohl auch, wenn er mehr als ein Jahr da bleibt, das steht natürlich auch noch nicht fest, aber wenn er da doch länger bleiben sollte, wird er, denke ich, spätestens zur nächsten Saison dann auch wieder eher als Ersatzmann dort auflaufen. Weiterer Neuzugang ist Ish Smith, der Name, der einfach nur so von der Zunge rollt. Er jetzt der neue Backup-Point Guard für LaMelo Ball. Ich denke, ja, als Backup ist er auch okay. Als Starter würde ich ihn jetzt auch nicht sehen wollen, was ja bei den Ursatz teilweise der Fall war, aber ich denke so, in der Rolle passt er dann auch ganz gut rein. Und ja, ansonsten weiterer Neuzugang Wesley Iwundo, der von den Pelicans kam. Ja, er ist ja irgendwo auch noch eine zusätzliche Ergänzung dann auf der Small Forward Position. Ist okay, ist jetzt für mich auch nicht auch kein Deal, der jetzt das Team unfassbar viel weiterbringt, aber ich denke, er ist schon eine ganz schöne Ergänzung. Und ja, was man sonst abgegeben hat, ich hatte jetzt die beiden Center in Cody Zeller und Bismack Biyombo schon angesprochen. Da denke ich, tut keiner so wirklich weh. Was dann schon ein bisschen schwerwiegender sein wird, ist ein Devontae Graham. Aber ich denke, da hat man dann auch ganz gute Upgrades gefahren. Der sollte dann auch nicht mehr so schwer wiegen. Und natürlich auch Malik Monk, der jetzt dann doch lieber bei den Lakers gesigned hat, um da um Titel mitzuspielen. Ich denke, eine verständliche Entscheidung von seiner Seite aus. Dadurch fehlt ihr natürlich jetzt einiges an Shooting. Muss man gucken. Also ich hatte ja Kelly Oubre Jr. schon angesprochen. Wenn er seinen Wurf wiederfindet, dann ja, ist das natürlich ein sehr krasses Upgrade, weil er im Vergleich zu Malik Monk natürlich auch ein extrem guter Verteidiger ist. Denn Defense gibt es bei Malik Monk ja mehr oder weniger gar nicht. Und ja, Deshalb finde ich es im Großen und Ganzen, was jetzt die Off-Season-Moves außerhalb der Draft angeht, dann auch, denke ich, ganz in Ordnung. Oder wie stehst du dazu?
Ja, also ich finde die Moves eigentlich auch allesamt sehr solide, dass du natürlich auch erstmal von Mason Plumlee schwärmen kannst, das ist ja auch klar, als ehemaliger Spieler der Nuggets konntest du ihn ja auch schon lange
Zeit
verfolgen.
Auch als wichtiger Spieler der
Und
Nuggets.
ich denke, genau, und ja, ich denke, du hast es passend beschrieben. Sollte jetzt Mason Plumlee unbedingt der Starting Center eines Teams sein? Nein, sollte er nicht unbedingt. Aber ja, wenn er das jetzt so für ein Jahr ist oder vielleicht auch nur für einen Teil der Saison und dann rutscht wahrscheinlich am ehesten noch ein Washington auf die 5, auch wenn ich ihn eher als Vierer sehen würde. Aber ja, wie gesagt, du hast halt mit Thor oder auch Jones noch zwei Bigs in der Hinterhand, die jetzt natürlich auch noch total frisch sind. Also die werden noch ihre Anlaufzeit brauchen und sich neben so eine oder hinter einem erfahrenen Spieler wie einem Mason Plumlee in Ruhe zu entwickeln, ist, denke ich, in Ordnung. Und auch so hat man halt, wie gesagt, mit Plumlee jetzt ein Upgrade gemacht. Also man hat ihn aufgenommen, hat dafür ja dann sogar noch einen besseren Pick bekommen, einfach weil die Pistons das Gehalt loswerden wollten. Und dafür hat man sich dann halt trotzdem verstärkt. Also halt ein Plumlee für Zeller ist definitiv ein Upgrade. Und deshalb finde ich das total solide. Das Kelly Oubre-Signing finde ich auch absolut okay. Er ja auch für mich so ein Spieler in der letzten Saison. Ich glaube, diesen Pod werde ich nie vergessen, als wir mal über unsere zwischenzeitlichen Enttäuschungen geredet haben. Und ich hatte ihn genannt bei den Warriors. Und im Spiel danach hat er natürlich meine Mavs erstmal komplett abgeschossen. Hatte da das beste Spiel seiner
Saison.
Das war
auch nur dezent witzig.
Ja, aber ja, da haben wir auf jeden Fall wieder unseren Titel als Jinx-Könige alle Ehre erwiesen. Und ja, ansonsten finde ich das Signing aber auf jeden Fall auch sehr solide. Er auch auf jeden Fall ein Kandidat, den man jetzt halt eventuell von der Bank bringen kann, aber natürlich auch eventuell schon mal eingeplant hat für den Fall, dass sich eben ein Gordon Hayward wieder verletzen sollte, was man halt irgendwo einkalkulieren muss. Und dann finde ich, wäre er auch ein Spieler, der da definitiv ja einfach in diese Rolle jetzt hineinschlüpfen kann, wenn es halt so kommen sollte. Also das Signing von ihm auch absolut okay. Und ja, das Einzige, was ich dann halt wirklich sagen würde, wo ich so ein bisschen sagen muss, na, das finde ich halt jetzt nicht ganz so gut ist, was da halt im Backcourt passiert ist. Weil, ja, man hat halt Devonta Graham abgegeben, was okay ist, weil es war halt via Sign and Trade und man hat halt, ja, zumindest noch einen First Runner dazu bekommen. Inwieweit der jetzt protected ist von den Pelicans, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber, ja, ist halt irgendwo schade, weil er war noch jemand, der auf jeden Fall auch gutes Shooting mitgebracht hat, hatte über 9 Dreierversuche bislang in seiner Karriere und hat den jetzt auch bislang mit 36%, denke ich, sehr ordentlich getroffen. Im Vergleich jetzt als Backup Point Guard mit H. Smith, den man reingeholt hat, der Name ist wirklich immer super und macht Spaß, ihn auszusprechen oder es zu versuchen. Er halt im Gegenzug eher ein Oldschool Point Guard mit nur 2,3 Attempts über seine Karriere und auch mit einer 32er Percentage nicht ganz so gut. Da ist dann auf jeden Fall auch Shooting verloren gegangen. Und dieser Malik Monk Abgang, den fand ich allgemein noch so ein bisschen komisch halt. Allgemein, dass er jetzt zu den Lakers gegangen ist, kann man aus seiner Sicht definitiv verstehen. Auch wenn er jetzt natürlich, denke ich, schon auf einiges an Kohle verzichtet hätte, weil er hätte definitiv mehr bekommen können als eben das Minimum jetzt bei den Lakers. Aber dass, so wie es jetzt wohl aussah, die Hornets da gar keine Anstalten gemacht haben, ihn zu halten, hat mich dann doch ein bisschen verwundert, weil Malik Monk trotzdem, auch wenn ihn ja auch teilweise nachgesagt wird, dass er ein bisschen schwierig ist, so im Umgang her eher ein schwieriger Charakter, beziehungsweise dass man ihn da auch teilweise immer so ein bisschen aufbauen muss und so und er vielleicht auch mal ein bisschen, ja, vom Kopf her nicht so dabei ist, finde ich, hätte man ihn doch zumindest, also man hätte es versuchen können, ihn zu halten, aber gut, vielleicht hat man es auch irgendwie als besser für die Kabine oder so empfunden, wenn er dann weg ist oder so, das können wir halt von außen nicht beurteilen, aber mit ihm halt auch wieder ein Spieler weggegangen, der zumindest jetzt auch in der letzten Saison seinen Dreier sehr gut getroffen hat, mit 40% da sogar, ja, jetzt ein bisheriges Career High bei sogar 5 Attempts per Game, das liest sich schon mal sehr ordentlich, deswegen, also, dass man halt da im Backcourt jetzt mit Graham und Monk so viel Shooting verloren hat und halt im Gegenzug mit H. Smith quasi gar keins hinzugewonnen hat, das wäre eigentlich so mit der einzige Kritikpunkt, den ich ansonsten an einer sehr guten Offseason der Hornets hätte. Mit Wesley Wundum natürlich auch nochmal cool, einen ehemaligen Mavs-Spieler da zu sehen, Mal schauen, ob er sich dann jetzt bei den Hornets in diesem jungen Team noch irgendwie ja, entwickeln kann, da den nächsten Sprung machen kann, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt glaube, dass er allzu viele Minuten sehen wird, weil sie eben auch schon andere junge Talente haben. Aber ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich mag die Hornets total und das hat sich auch nach dieser Offseason nicht geändert.
Ja, da denke ich, gehen wir auch wieder in eine sehr ähnliche Richtung. Deswegen konnten wir uns da ja dann auch darauf einigen, dass sie Platz 11 erreichen werden. Einen Move in der Offseason haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, der aber auch sehr wichtig ist. Und zwar hat man Terry Rozier eine Contract Extension angeboten, die es durchaus in sich hat. Er hat für 4 Jahre unterschrieben und kassiert in dieser Zeit 97 Millionen Dollar. Also schon ein ordentlicher Batzen Geld für ihn. Und das vielleicht auch mit ein Grund, warum man jetzt einen Malik Monk nicht mehr so unfassbar viel Geld anbieten wollte. Also 97 Millionen auf 4 Jahre heißt ein bisschen mehr als 24 Millionen pro Jahr für einen Terry Rozier. Ist schon auf jeden Fall eine Ansage. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, ob er jetzt das Geld tatsächlich auch verdient. Ich finde, im Großen und Ganzen kannst du da schon zu sagen, dass es ähnlich ist wie bei Gordon Hayward. Dazu ja vorhin auch schon gesagt, es ist ja jetzt nicht der allergrößte Markt. Und wenn du Spieler hast, die zumindest All-Star-Level haben oder nah dran sind, Terry Rozier jetzt nochmal als All-Star zu sehen, glaube ich jetzt auch eher nicht, aber er ist ja schon irgendwo ein Spieler, der ist ein mehr als durchschnittlicher Starter. Und wenn du da irgendwo auch eher einen kleineren Markt hast, wie eben was Charlotte nun mal ist, und da hat Michael Jordan in der Vergangenheit jetzt als Besitzer auch nicht diese krasse Zugkraft gehabt, da musst du nun mal auch für solche Spieler ein bisschen mehr Geld ausgeben, als es viele andere Teams machen würden. Und da finde ich, ja, ist es im Großen und Ganzen schon noch akzeptabel. Ich hätte ihm wahrscheinlich lieber eher so im Bereich 20 pro Jahr gesehen. Auf 24 finde ich dann schon sehr krass. Aber ja, ich meine, du musst ja aus Charlotte-Sicht auch irgendwas machen. Und du darfst dich jetzt ja auch nicht nur auf die jungen Leute verlassen. Du brauchst ja auch ein bisschen Erfahrung mit dem Team haben, damit diese jungen Spieler eben auch von erfahrenen Spielern lernen können. Und da ist es dann natürlich auch nicht so hilfreich, wenn du als Vorbild dann nur einen Gordon Hayward hast, der wahrscheinlich sowieso nicht ganz oft in der Halle anzufinden ist, weil er wieder das Krankenbett hütet. Also ja, ich finde, es ist akzeptabel. Aber wie stehst du zu dem Signing?
Nee, da bin ich ganz bei dir. Also du hast es eigentlich schon passend erläutert. Man muss halt irgendwo ja dann auch auf seine eigenen Free Agents oder so setzen, weil es ist halt schwierig, halt externe Free Agents oder so dann halt nach Charlotte zu lotsen. Und dass man dann halt jetzt natürlich bei Terry Rozier im ersten Moment denkt, weil, wenn man so die Summe hört, fast 100 Millionen über 4 Jahre, dass man da erstmal so ein bisschen denkt, wow, das ist schon heavy, kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber nee, man muss ja auch sagen, Scary Terry hat sich ja, seitdem er jetzt dann ja, im Zuge des Kemba, die jetzt von Boston nach Charlotte gekommen ist, hat er ja auch definitiv nochmal sich gut entwickelt, hat da nochmal gute Sprünge nach vorne gemacht, hat sich als Starter etabliert und beispielsweise ja dann auch in der letzten Saison, also da hat er nur 3 Spiele verpasst und war dann auch in den Phasen, als ein Hayward verletzt war oder dann auch sogar noch ein LaMelo raus war, hat er da halt wirklich komplett das Spiel übernommen, hat da auch als Playmaker gut funktioniert, aber auch so kann er gut noch neben jemanden wie eben einen LaMelo oder auch einen Gordon Hayward spielen. Wenn die den Ball in der Hand heben, kann er auch gut Off-Ball spielen. Deshalb ist das für mich auch ein absolutes No-Brainer-Signing gewesen, muss ich sagen. Klar, wie gesagt, eventuell zu teuer, aber wenn man es halt aus Sicht der Hornets betrachtet, dann war es quasi unumgänglich, ihn zu halten. Und deshalb finde ich dann auch, wie du jetzt gesagt hast, dass man dann sagt, okay, dann geben wir lieber ihm das Geld, anstatt jetzt einem Malik Monk da ein bisschen mehr zu bieten. Kann ich dann schon nachvollziehen. Wie gesagt, mich hat es nur ein bisschen gewundert, dass man sich da gar nicht anscheinend um Monk bemüht hat. Aber wie gesagt, diese Verlängerung für Rozier finde ich auch total in Ordnung. Und ja, er dann ja jetzt wirklich mit seinen 27 Jahren quasi auch schon Veteran in diesem jungen Team. Das ist schon echt irgendwo krass. Aber ja, es funktioniert. Oder zumindest hat es ja auch bislang in der letzten Saison ganz solide funktioniert. Und ich bin auch guter Dinge, dass es das in der nächsten Saison so aussehen wird.
Ja, alles klar. Und ja, vielleicht, wo du gerade Malik Monk nochmal angesprochen hast. Ich finde, er ja, war ja ein extrem wichtiger Rollenspieler für die Hornets, das muss man ja schon so sagen. Und sein Shooting kannst du nicht 1-zu-1 ersetzen. Zumindest sehe ich da jetzt niemanden, der das kann. Und ja, da setzt du jetzt ja wahrscheinlich in der Hinsicht eher auf Spieler wie James Bouknight, der allerdings natürlich erst rangeführt werden muss. Und obwohl wir jetzt die Offseason der Hornets ja schon sehr gelobt haben, haben wir sie jetzt ja schlechter eingerankt als im vergangenen Jahr. Denn da sind sie ja 10. geworden, wir haben sie jetzt an der 11. Und ich denke, das ist auch einfach ja schon dem geschuldet, dass man da jetzt noch mehr junges Personal reingeholt hat, was wir auch in der Rotation wiederfinden werden. Und deshalb, ja, so an der Stelle auch nochmal die Begründung, warum wir jetzt sie so krass loben, aber dann doch ein bisschen tiefer einranken als im vergangenen Jahr. Oder möchtest du noch zu dem Punkt was sagen, bevor wir dann tatsächlich auf die Rotation zu sprechen kommen?
Ja, will ich nur noch kurz drauf eingehen, was man natürlich dann auch sagen muss, wenn der Kader halt so jung ist. Also die Upside ist auf jeden Fall gegeben, dass die Hornets ja deutlich besser platzieren als jetzt der Rang 11, den wir hier prognostizieren. Wenn sich halt eben die jungen Spieler sofort gut einleben oder wenn ein LaMelo Ball einen noch größeren Schritt macht, als wir jetzt es alle erwarten in seinem zweiten Jahr, wenn ein Gordon Hayward wirklich mal fit bleiben sollte über eine ganze Saison, dann sehen wir da auf jeden Fall auch die Möglichkeit, dass die Hornets deutlich besser abschließen werden als dieser Rang Nummer 11. Wir sehen es halt nur eher als etwas realistisch an, dass das Ganze noch ein bisschen brauchen wird in der Entwicklung, aber wir sehen sie da auf jeden Fall, wie gesagt, ums Play mitspielen und dass sie jetzt vielleicht ein bisschen schlecht oder ein Platz schlechter sind als in der vergangenen Saison, liegt halt auch unter anderem daran, da werden wir dann ja auch noch in den späteren Folgen drüber sprechen können, dass ja auch die Konkurrenz im Osten teilweise ganz gut nachgeladen hat in der Offseason. Aber wie gesagt, darüber können wir dann in den kommenden Folgen noch sprechen. Ich würde sagen, dann können wir auf die Rotation der Hornets in der kommenden Saison eingehen.
Ja, alles klar. Ein Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, möchte ich auch noch kurz aufgreifen. Also, dass ein Gordon Hayward mehr als 60 Spiele macht, kannst du nun mal irgendwo nicht einplanen. Und wenn das dann schon wegfällt, dann ist es nun mal unfassbar schwer in diesem Osten, der ja nun mal auch nicht geschlafen hat in der Offseason, wenn du da dann nochmal die Play-Ins oder Playoffs angreifen willst. Und ja, finde ich auch gut, dass du das an der Stelle nochmal erwähnt hast. Dann können wir jetzt auch tatsächlich zu den möglichen Lineups kommen. Und ja, ich denke, für mich sind eigentlich drei Spieler absolut safe. Das sind LaMelo Ball, Terry Rozier und Gordon Hayward, sofern er fit ist natürlich. Auf der 4, finde ich, kannst du mittlerweile tatsächlich diskutieren, ob es Miles Bridges sein sollte oder PJ Washington. Ich würde wahrscheinlich doch eher mit Washington gehen, um Miles Bridges dann als Energizer von der Bank zu haben, der eben von der Bank kommt, direkt dir ein Highlight-Play bringen kann, wenn du es brauchst. Und auf Center hast du nun mal an Spielermaterial, was NBA-ready ist, wohl nur Mason Plumlee. Also dürfte der eigentlich auch sicher sein. Es sei denn, man überlegt sich jetzt tatsächlich da zu experimentieren und vielleicht einen der jungen Leute da direkt reinzuschmeißen. Oder was du auch mal angesprochen hast, dass man vielleicht versucht, einen PJ Washington auf der 5 zu etablieren. Dann könntest du auch einen Miles Bridges auf der 4 starten lassen, theoretisch. Aber bin ich auch ehrlich, einen PJ Washington möchte ich eigentlich nicht auf der 5 sehen. Aber ich glaube, da ist er bei weitem nicht so gut aufgehoben wie auf der 4, aber das ist nur mein Eindruck. Und ja, dann hast du natürlich irgendwo die zweite Reihe, die dann wohl von einem Kelly Oubre angeführt wird. Finde ich auch sehr cool, ihn als Six-Man zu haben. Ish Smith, ich finde diesen Namen so schwer auszusprechen. Dürfte dann auch irgendwo ein Lock sein als Backup-Point-Guard, hatten wir ja auch vorhin schon erwähnt. James Bucknell, bin ich gespannt, wie viele Minuten er tatsächlich bekommen wird. Ist für mich dann aber eigentlich auch der erste Ersatzmann auf der Shooting Guard Position, weil ich Oubre dann auch eher als Backup für Hayward sehen würde. Und auf Big Man habe ich schon angesprochen, es wird irgendwie so ein Ding zwischen PJ Washington und Miles Bridges sein. Und auf Center, ja, bin ich gespannt, ob man da dann versucht, einen Kyle Jones da mehr zu integrieren oder ob man das vielleicht doch mit einem JT Thor versucht, der zumindest nach meinem Kenntnisstand im College eigentlich immer die 4 gespielt hat, oder größtenteils zumindest. Also ja, da steckt extrem viel drin in diesem Team, auch sehr viel, was man ausprobieren kann. Und ja, da wir jetzt beide auch schon erwähnt haben, dass das ein Team ist, was im League Pass wahrscheinlich auf und ablaufen wird, werden wir die Entwicklung natürlich auch sehr genau verfolgen können, was man da letztendlich dann auch versucht.
Ja, safe. Also ich committe mich jetzt auch total. Also für mich sind die Hornets das Team Nummer 1 im Osten für die kommende Saison. Also ich bin echt so ein großer Fan von dieser Mannschaft. Ich habe richtig Bock, das Team zocken zu sehen. Und ja, wir haben es jetzt schon die ganze Zeit gesagt. Also League Pass Team quasi Nummer 1, natürlich neben unseren Lieblingsteams. Aber danach kommen eigentlich schon direkt die Charlotte Hornets. Einfach weil es so viel Bock machen wird, diese jungen Leute da zu sehen, wie sie spielen werden. Und dann halt wirklich hast du diese coolen Routiniers dazwischen mit Mason Plumlee und Gordon Hayward halt jeweils auch noch so, ja, schon einen engeren Favoriten so von uns da jeweils noch einen dabei. Das ist einfach super cool.
Wie, ja, so weit würde ich nicht gehen, aber...
Ja, jetzt nicht auf All-Time oder so, aber halt schon Sympathieträger, sage ich mal, ne? Also, ja, da kann man, denke ich, definitiv sagen, also, wie gesagt, die Hornets-Klasse-Mannschaft, super interessant. Und ja, schauen wir einfach mal, was die Season für die Hornets bringt. Wie gesagt, Platz 11 ist ja quasi noch mit so das, sag ich mal, Worst Case jetzt nicht, aber sag ich mal so ein solideres Szenario, halt realistisch eingeschätzt. Aber wie gesagt, die Upside ist auf jeden Fall da und deswegen die Möglichkeit auf Play-Ins ist definitiv da. Und dann einfach mal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt. Aber jetzt irgendwie noch weiter unten als Platz 11 sehe ich die Hornets eigentlich auf gar keinen Fall. Das könnte wirklich nur passieren, wenn da totales Verletzungspech oder so ja, die Hornets aufsuchen würde oder halt die jungen Spieler wirklich sich noch gar nicht an die Liga gewöhnen könnten. Aber ja, das befürchte ich eigentlich nicht. Eine Sache, die ich jetzt noch ansprechen möchte, Tim, da möchte ich eigentlich auch nur kurz deine Einschätzung zu haben oder nur so eine ganz kurze Antwort. Wie schade ist es, dass Caleb Martin von den Hornets gewaved wurde und Cody Martin anscheinend jetzt die Saison alleine da spielen wird, ohne seinen Zwillingsbruder?
Sehr schade.
Ja, die Antwort wollte ich hören. Kurz und knackig. Ja, ich denke, auch wenn das jetzt natürlich irgendwie eher ein traurigeres Ende war, war das dann doch eigentlich schon der Abschluss zu den Hornets oder hast du sonst jetzt noch was zu dem Team, was du dir für diesen Pod zur Vorbereitung rausgenommen hast?
Ja, nochmal kurz zur Upside. Also ich denke, wenn du wirklich in Richtung Playoffs gehen willst, dann müsste Gordon Hayward schon, ich sage jetzt einfach mal 65 plus Spiele machen. LaMelo Ball müsste nochmal einen ordentlichen Schritt machen und auch Spieler wie Bridges oder Washington dürften da auf keinen Fall stagnieren. Und auch so Leute wie Booknight und Jones und Thor müssten da sich direkt zumindest mal sehr ordentlich integrieren. Dann kann es natürlich auch höher gehen als die 11. Also ich denke, wenn es perfekt läuft für die, würde es mich auch nicht überraschen, wenn die dann irgendwie an der 7 oder 8 wären. Aber du kannst nun mal nicht vom perfekten, ja, von der perfekten Situation ausgehen oder zum perfekten Saisonablauf von den Hornets, deshalb sehe ich sie dann im nächsten Jahr erneut nicht in den Playoffs. Aber da man ja natürlich diesen extrem jungen Kern hat, hat man jetzt ja auch nicht unbedingt die Eile. Also ich denke, das ist ein Team, was gerade in 2 bis 4 Jahren super spannend sein kann, auch im Hinblick auf mögliche Playoffs.
Ja, das denke ich auch. Und man muss ja echt sagen, also wenn man das jetzt dann mit unserem letzten Part vergleicht, wo wir an Position 12 im Osten die Cleveland Cavaliers eingerankt haben, dazwischen ist ja jetzt echt nochmal ein riesiger Unterschied. Also deswegen, ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, dass es für die Hornets wirklich schlechter als eben dieser 11. Rang laufen wird. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass sie wirklich bis zum Ende da zumindest um die Play-ins mitreden werden und im Bestfall sie natürlich auch erreichen werden. Und ja, dann wäre es das jetzt aber soweit von meiner Seite zu den Hornets und eigentlich auch dann allgemein für diesen Pod. Sind jetzt auch wieder bei, ja, ein bisschen über einer Stunde, also so langsam scheinen wir uns da unser Zeitlimit halten zu können.
Ja, tatsächlich sind wir, was die Zeit angeht, deutlich besser geworden. Wird dann spannend zu sehen sein, wenn es Richtung absolute Top-Teams geht, aber das dauert ja noch ein paar Tage, bis wir da ankommen. So bin ich auf jeden Fall schon sehr zufrieden, wie wir das jetzt auch mit der Struktur langsam ein bisschen besser umgesetzt haben und mit der Zeit auch. Also ja, ich denke, da haben wir auf jeden Fall Fortschritte gemacht, was das angeht.
Ja, das denke ich auch und wird auf jeden Fall dann auch spannend zu sehen sein, wenn man dann, keine Ahnung, irgendwann nochmal so die allererste Folge dann hört im Vergleich zur letzten oder so, oder vielleicht, wenn wir das in 1-2 Saisons wieder machen oder so, wie sich das dann so entwickelt hat. Aber nee, ich denke auch, man kann jetzt schon eine leichte Entwicklung erkennen und ja, ansonsten kann man aber natürlich auch sagen, wenn ihr das auch so empfindet, dann lasst uns doch gerne mal Feedback da. Wie immer, der Verweis auf unsere Instagram-Seite. Ihr findet uns unter @aufeincourtpod. Könnt da gerne mal Feedback dalassen oder auch mit uns diskutieren. Slidet da gerne in unsere DMs. Da freuen wir uns immer drüber. Und ja, dann wäre das aber eigentlich schon alles von meiner Seite. Und dann bleibt mir wie immer nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei unserer, ja, kleinen Vorschau-Serie. Dann geht's um die Play-in-Plätze. Und ja, dann würde ich einfach sagen, die letzten Worte sind natürlich wie immer bei Tim. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.
Danke fürs Reinhören. Seid auch gerne beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es dann Richtung Play-ins geht. Und Ja, bleibt mir auch noch zu sagen, haut rein, bis dann, ade und tschüss.